Und die nächste Herausforderung, die wir zu bestreiten haben, ist ein Mikrofon. Das sollte aber gar kein Problem sein. Wir reichen das einfach immer wieder weiter und werden das gut hinkriegen. Ja, ich grüße Sie alle nochmal ganz herzlich zu dieser ersten Runde heute, zu diesem 10. Berliner Stiftungstag. Wir haben einige Knackpunkte gehört. Integration, Zuwanderung, Digitalisierung, Klima, Populismus, das Spalten der Gesellschaften. Ja, was sind denn die zentralen Stiftungen derzeit, die zentralen Fragen für Sie als Stiftungen derzeit? Spiegelt das tatsächlich alles wider oder haben wir noch was vergessen?
Es spiegelt auf jeden Fall das große Spektrum der Themen wider, die die Stiftungen beschäftigen. An einer Stelle habe ich das wiedergefunden, was unsere Stiftung auch und ein Teil der Stiftungen, die beispielsweise im Arbeitskreis Umweltstiftungen vertreten sind, widerspiegelt, nämlich das Thema Ressourcenknappheit. Also ich glaube, es gehört vielleicht in den Kanon noch mit hinein als eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wie alle anderen genannten das Kooperieren zwischen verschiedenen Akteuren in der Zivilgesellschaft, zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, also allen möglichen Akteuren erfordert, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das ist das, was die Stiftungen auch in dem Bereich als besonderes Know-how einbringen können.
Ja, das ist ein bisschen zwiespältig, weil ich hier sozusagen als Bettelprinz ein bisschen sitze. Also wenn ich das jetzt mal ein bisschen sehr stark übertreibe. Wir profitieren weder von einer Stiftung, noch hatten wir das bisher auf der aktuellen täglichen To-Do-Liste. Aber ich habe diese Einladung wahnsinnig gerne eingenommen, weil ich in meinem Brotberuf als Taz-Redakteur natürlich auch weiß, also wie nützlich, also die Taz repräsentiert, ist durch die Panther-Stiftung repräsentiert, also wie nützlich auch Arbeit fruchtbar gemacht werden kann, die nicht einfach so ins, ich übertreibe jetzt auch hier, ein bisschen so ins Sinnlose hinein, so geschaftelhubert wird, sondern damit kann wirklich was korrigiert werden, was eigentlich ein Staatsapparat selber nicht leisten kann. Also das sagen wir uns auch als Queeres Kulturhaus, für Sie kurz zur Erläuterung. Es gibt seit den frühen 70er Jahren in Berlin, also damals hat es sich überwiegend gegründet, vielfältige wissenschaftliche, humanarchäologische, also archivalische, bibliothekarische Initiativen. Dazu gehört das Lesben-Spinnboden-Archiv, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, etliche andere. Im Museum gibt es den Prominenzfaktor Schwules Museum. Und wir sagen, wir wollen ein queeres Kulturhaus machen, weil langsam die Zeit reif ist, in Berlin ein Stadtmöbel zu haben, das tatsächlich an die gute Weimarer, in aller Hinsicht schwierige Tradition von Magnus Hirschfeld und Johanna Elberskirchen anknüpft. Und zwar ohne rein Opferdiskurs, sondern wir sind Teil der Stadtgesellschaft. Wir sind bereits in der großen Koalition als Projekt. Wir sind parteiunabhängig. Wir lieben auch alle Opposition, bis auf die eine spezifische, weil wir dann immer natürlich sagen, also wir können mit, so wie wir das erkennen, mit Homo- und Transphoben nicht ernsthaft kooperieren. Also dazu reicht selbst der Ritus einer Tiergesellschaft nicht, höflich zu bleiben. Will darauf hinaus, wir sind von der großen Koalition vor dieser bereits gefördert worden, ganz klein. Und wir haben immer gesagt, wir fangen so ein Projekt, das gilt, glaube ich, auch überhaupt für das Stiftungshafte, wir fangen so ein Projekt nicht an, damit es nicht realisiert wird, sondern das ist wie beim Skat, wenn ich die Karten aufnehme, will ich gewinnen, was sonst. Und wir sind so frei und sagen, wir sind ein Geschenk an die Stadtgesellschaft und wünschen uns auch Beobachtung durch zivilgesellschaftlich orientierte Stiftungen, die Lust haben, über diesen sogenannten Nischenbereich Queeres hinaus einfach zu sagen, auch mit uns kann Humanes realisiert werden im geistigen, im ganz schlicht praktischen Bereich. Und wir werden, hoffen wir, ab 2023 existieren. Aber ohne Stiftung wird es bei uns auch nicht gehen. Wichtig ist uns der Punkt zu sagen, das ist auch für die internen Diskussionen, wenn es um künftige Dauerförderung geht. Nee, da wollen wir uns lieber nicht drauf verlassen, dass der Staat alles bezahlt. Das wäre ja völlig abenteuerlich. Wir müssen mindestens eine Form von Förderung finden, bei der wir selber, darf ich das salopp formulieren, mit dem Hintern hochkommen und mindestens die gleiche Summe auch noch schlicht erlösen. Das heißt, man muss an sowas denken wie, wir sind eben auch ein Teil der Stadtgesellschaft und dann soll die Stadtgesellschaft von uns erfahren. Das ist das Prinzip Queeres Kulturhaus.
Danke Ihnen. Damit haben Sie uns schon einen Einblick gegeben in das Projekt, das Sie heute repräsentieren. Das Raumkonzept, das gibt es ja, das ist schon vorhanden. Das Ganze ist im Werden, dieses Forum für queere Forschung, Bildung und Kultur im Herzen Berlins. Und ich freue mich, dass Sie ein weiterer Player dieser Stadt und hoffentlich über die Grenzen hinaus auch werden, Jan Feddersen. Felix Oldenburg, Sie haben wir ja gerade schon im Statement gehört. Deswegen würde ich jetzt gerne mal Gemina Picht zu Zukunftsfragen hören, die ja qua Stiftungsname schon ihr Metier durch und durch sind. Deswegen auch Sie nochmal die Frage, wo liegen die großen Herausforderungen? Haben Sie hier irgendwas vermisst bei den Aussagen?
Ja, schönen guten Tag. Also ich war zuerst mal sehr positiv überrascht, wie viele verschiedene Themen eben schon kamen. Und das ist wahrscheinlich jetzt gerade eine Pointierung, die ich jetzt mache, die mit meinem Tun bei Futur 2 zu tun hat. Ich arbeite für das Projekt, für den Rat für digitale Ökologie und da fragen wir uns die Frage von gesellschaftlichen Auswirkungen von Digitalisierung aus einer Gemeinwohlperspektive. Und deswegen würde ich da, glaube ich, nochmal drauf pointieren, dass das, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Verantwortung auch für Stiftungen ist. Ich kann da auch später nochmal drauf eingehen, warum. Und ich würde sagen, ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig und deswegen habe ich mich auch gerade eben schon gefreut beim Anfangsstatement, dass wir nicht nur die Frage stellen, welche Gesellschaft werden wir sein oder so ungefähr, glaube ich, kam die im Anfangsstatement, genau, sondern wir als Futur 2 fragen uns, welche Gesellschaft werden wir gewesen sein? Und das ist nur ein kleiner Kunstgriff, aber das macht etwas deutlich, und zwar, wenn man die Frage stellt, welche Gesellschaft werden wir gewesen sein, also wenn wir uns ins Futur 2, in die grammatikalische Form des Futur 2 bewegen, dann beamen wir uns in die Zukunft und wir sind in der vollendeten Zukunft und gucken auf die heutige Gegenwart, allerdings dann aus der Vergangenheit zurück und gucken, was muss heute eigentlich geschehen sein, damit wir an einem bestimmten Punkt rauskommen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz schöne Bündelung dann auch der ganzen Fragen, die danach nochmal kamen.
Der bestimmte Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, dazu gehört natürlich aber dennoch eine Vision und nicht nur der Rückblick, welche Gesellschaft werden wir gewesen sein. Man muss ja erstmal eine Vision entwickeln. Ich habe so das Gefühl, dass in der ganzen Debatte, die wir jetzt haben, denn die Zukunft, sie steht ja vor allem freitags demonstrierend auf der Straße schon seit geraumer Zeit, dass die Diskussion darum, in welcher Welt wollen wir eigentlich leben und wie könnte die überhaupt aussehen, endlich mal so ein bisschen mehr auch Fahrt aufnimmt. Ja, deswegen meine Frage, um zurückblicken zu können aus der Zukunft heraus, brauchen wir ja diese Visionen. Felix Oldenburg, sehen Sie die denn tatsächlich genügend diskutiert derzeit, auch in der Stiftungsszene, auch in der Politik, in der Zivilgesellschaft?
Ja, genug glaube ich nicht. Ich glaube, die ernsthafteste Form der Wertschätzung ist nicht das Abfeiern, sondern das freundschaftliche Impuls geben und auffordern auch zur Veränderung. Und wenn ich sehe, dass wir unseren Titel hier haben, Stiftungen gestalten Zukunft, dann gehört dazu eben auch zu sagen, Stiftungen müssen auch ihre eigene Zukunft gestalten. Also die Freitagsdemonstranten stellen zu Recht die Frage auch nach der Zukunft von Ressourcen, dem Eigentum an Ressourcen in unserer Gesellschaft. Sie stellen nicht nur Sie, aber auch die Frage danach, welche Verantwortung haben private Vermögen. Das heißt, Stiftungen können eine Antwort auf solche Fragen sein, aber dafür müssen sie sich selber auch aktualisieren. Dazu gehört auf der einen Seite ein modernisiertes Stiftungsrecht. Gerade gestern haben wir nun die Auskunft bekommen, dass wir in wenigen Monaten mit dem Referentenentwurf zur Stiftungsrechtsreform rechnen können aus dem BMJV. Das ist deshalb so wichtig für alle anwesenden Stifterinnen, Stifter und Stiftungsverantwortliche, weil es neue Freiheitsgrade in der Anpassung der Stiftungsarbeit auch an neue Rahmenbedingungen erfordert. Aber wir müssen eben auch nachlegen, kulturell nachlegen und mit einem Sinnangebot nachlegen an zusätzliche Vermögen, die wir mobilisieren können. Bei allen, sagen bei aller Freude über nach wie vor schön viele Stiftungsneugründungen ist auch zu konstatieren, dass Stiftungen im Vergleich zu der dynamischen Entwicklung der Privatvermögen des vergangenen Jahrzehnts in ihrer eigenen finanziellen Entwicklung nicht mitgehalten haben. Und da kann man eben nicht nur sagen, das liegt an einer Niedrigzinsphase, sondern das liegt eben auch daran, dass wir diese Freiräume nutzen müssen. Insofern gibt es viel zu gestalten in der Zukunft von Stiftungen, damit sie auch eine aktuelle Antwort auf einige dieser gesellschaftlichen Herausforderungen werden, die sie sein könnten.
Also Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht, wenn Sie das gerade so beschreiben. Man muss natürlich auch gucken, wie man seinen Nachwuchs rekurriert für all diese Stiftungsarbeit. Aber schauen wir mal in die Veolia-Stiftung, weil wir gerade das Thema Ressourcenknappheit und Fridays for Future schon gestriffen haben, Silke Freudenthal. Wie stellen Sie sich denn zukünftig auf? Dieses immer wieder Justieren, was heißt das konkret für die Veolia-Stiftung? Welche Themen haben Sie tatsächlich neu ausgerichtet und warum?
Ja, für unsere Stiftung kann ich sagen, dass wir ursprünglich mal gestartet sind, unter anderem mit dem Stiftungsförderkonzept Umwelt, ganz allgemein. Das haben wir dann konkretisiert 2017 auf die Themen Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz und Ressourcenschutz, Wasser und Biodiversität. Es greift also ganz aktuelle gesellschaftliche Themen auf, zu denen wir im gemeinnützigen Bereich einen Beitrag leisten wollen. Interessant ist natürlich auch die Verknüpfung zum Unternehmen. Veolia ist also auch ein Unternehmen, die Veolia-Stiftung eine Unternehmensstiftung dementsprechend. Und spannend daran finde ich, dass die Idee in unserem Förderkonzept, die schon ganz am Anfang zu uns gehörte, nämlich dass Fachexpertise einfließt in die Förderung von Stiftungsprojekten, sozusagen nicht nur Geld fließt, sondern auch immer eine Patenschaft hergestellt wird mit Experten aus dem Unternehmen. Das klappt noch viel mehr jetzt, wo wir noch näher an Geschäftsfelder des Unternehmens rangerückt sind. Aber ich würde gerne eigentlich nochmal den Ball aufgreifen von Felix, dieses sich weiterentwickeln, auch unabhängig von unserer Stiftung, mal in den Sektor geblickt. Wir haben gemeinsam mit anderen Umweltstiftungen schon 2010 in den ersten Versuchen beispielsweise versucht, ein Leitbild klimafreundliche Stiftung in den Verband zu tragen. Also dieses Thema Klimaschutz, Verantwortung für das Thema Klima in den Stiftungssektor zu tragen. Denn schließlich gibt es die Erwartung, sich für das Thema zu engagieren an jeden einzelnen Bürger, an jedes Unternehmen, also unbedingt erwartbar, dass es auch an gemeinnützige Organisationen und insbesondere auch an Stiftungen eine Erwartung sein kann, die bislang noch nicht so offensichtlich erfüllt war. Ich glaube, die Zahl derer, die das inzwischen unterzeichnet haben, ist noch im überschaubaren Bereich. Ja, es ist ja, aber genau. Man lässt sich nicht nach dabei, so ein Thema auch ganz prominent sozusagen in die Stiftungspraxis hineinzutragen, beispielsweise durch die Aufnahme von Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Schutz von der natürlichen Lebensgrundlagen in die Grundsätze guter Stiftungspraxis. Die ich.
Was heißt das konkret?
Was das konkret heißt? Ja. Diese Praxis. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt der nächste Schritt. Also zunächst war es sozusagen, halte ich diese Grundsätze guter Stiftungspraxis für ein ganz wunderbares Instrument, sozusagen Werte, die man in der Stiftungswelt verankern möchte. Das geht von der Achtung für Menschenwürde, Demokratie, Gleichberechtigung bis hin zu Transparenzanforderungen und so weiter. Und eben auch so ein Punkt wie Nachhaltigkeit ist inzwischen da aufgenommen. Damit ist natürlich nicht getan. Ja, es ist eine Messlatte für das Management jeder einzelnen Stiftung. Da die Einführung dieses Grundsatzes Nachhaltigkeit aus dem Kreis der Umweltstiftung initiiert wurde, sehen wir uns jetzt auch in der Pflicht, aus dem Kreis dieser Umweltstiftung heraus Impulse zu geben, dass dann eine gewisse Kompetenzbildung unter den Stiftungen erfolgt, also dieses Thema veranschaulicht wird, Stück für Stück, möglicherweise und sehr wahrscheinlich anhand dieses Leitbilds klimafreundliche Stiftung kann man sich von Thema zu Thema hangeln. Die Idee im Augenblick ist es, eine Webinarreihe anzubieten für alle Stiftungen, die dann also zu diesen Themen Impulse setzt und zum Nachahmen einlädt. Mhm.
also jenseits des Nutzens von Altpapier auch sagt, okay, da muss auch eine ganze Unternehmenskultur implementiert werden, die genau das auch spiegelt, was man selber für Ansprüche hat. Jan Feddersen, Zukunft gestalten, wie stellen Sie sich das mit dem queeren, wunderbaren Vorhaben in Kreuzberg-Mitte? Das wird ja in der Nähe des Taz-Hauses entstehen, dieses Forum. Wie stellen Sie sich das vor? Was wollen Sie aktiv mitgestalten und in welcher Form?
Das, was wir machen, ist nicht in der Nähe des alten Taz-Hauses. Das ist am Checkpoint Charlie, für die, die mit der Stadtlandschaft hier weit, das nehmen wir ja immer noch als Mitte wahr. So richtig Kreuzberg ist es ja, na klar, schon, aber eigentlich ist es alles sehr mittennah. Das ist nicht in der Nähe vom Taz-Haus, das ist das alte Taz-Haus. Und zwar das klassische Mossegebäude aus den endlichen 10er und frühen 20er Jahren. Soweit ich orientiert bin, ist es auch noch richtig, das alte Gemäuer. Und daneben ist eine Art Neubau von der Taz installiert, unmittelbar nach der Wende. Und als es noch eine No-Go-Area war, also als es noch wirklich Preise erschwinglich waren, wir wollen, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir wollen dort, das sind 6 Etagen, in den 3 oberen Etagen, sagen wir ganz grob, werden die stummeren Teile des Gesamtprojektes sein. Also Archive. Also keiner, grob gesagt, möchte, dass in Archiven jetzt laut gesprochen wird. Das ist in Archiven und Bibliotheken eigentlich ganz unüblich. Und in Parterre im ersten und zweiten Stock werden die wesentlich öffentlicheren Teile sein, also Performances, Lecture, kleinere Ausstellungen. Also dann wird es auch ein Café geben mit garantiert freundlicher Bedienung. Nicht so selbstverständlich. Also,
wenn Sie dafür garantieren?
Ja, ich würde das dem anregen, sagen wir, mit größter, nahebringender Freundlichkeit. Nein, worauf ich hinaus will, das beeindruckt was mich. Ich kenne ja Futur 2 auch gut, ich kenne Harald Welzer, glaube ich, auch ziemlich gut. Das ist eine Art von, ja, es ist ein Idol an Stiftung oder überhaupt an zivilgesellschaftlichem Engagement. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ihr allein, aber ihr eben auch, weil ich das so, und wir haben aber nicht so sehr das nachhaltig, also das Modethema ist ja im Moment, alles muss nachhaltig sein, alles muss super öko sein und alles zertifiziert rauf und runter. Wir sagen Inklusion und wir verstehen den Begriff aber wahrhaftig. Wir sagen nicht nur irgendwie Inklusion, sondern wir sagen auch schon früher gab es Inklusion, es gab bloß nicht diese Namen. Wir möchten mit unserem Projekt nicht innerhalb der LGBT-Community die Zwistigkeiten, die es dort gibt, noch vertiefen, sondern wir sagen, es gibt bei uns zum Beispiel keinen ideologischen Konsens von beispielsweise US-amerikanischen Theoretikerinnen, sondern wir sagen, unser Projekt bewegt sich ideell innerhalb des Grundgesetzes und nichts anderes. Und dann bedeutet das plötzlich, weil wir ja so in bestimmte Moden, dass wir die Moden da umschiffen, haben wir zwar keine Probleme, wir haben nur die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Es ist mit ehrenamtlicher Mitarbeit in der Regel nicht so leicht. Also wir müssen einen Apparat aufbauen, wir müssen im Grunde genommen, also das liest sich als Schüler wahnsinnig leicht. Oder gibt es die und die Institutionen, dass die mal aufgebaut wurden und wie viel Arbeit dahinter steckt. Also das wissen Stiftungen und das wissen andere, aber das weiß man in der Regel nicht. Und wir sind gerade dabei und sagen, das, was wir tun, ist ein Teil der Zukunft dieser Stadt. Wir reden nicht nur, dass es da Rechte gibt und Rechtspopulisten. Ich könnte sogar sagen, das interessiert uns weitgehend nicht. Weil wir sind das Bessere. Wir sind das bessere Angebot wie auch Futur 2, wie andere Initiativen. Wir verkörpern das, was wirklich ein interessantes Zusammenleben möglich macht, über unsere Nische hinaus. Und mehr können wir eigentlich nicht sagen.
Ich finde das sehr schön, dass Sie das so sagen. Die Stiftung Futur 2, Harald Welzer, ist auch bekannt für die offene Gesellschaft und das große Dafür, nicht immer das Dagegen. Und das ist ja eine Haltung, die Sie gerade auch hier nochmal skizziert haben. Gar nicht immer so einfach, glaube ich, in heutigen Zeiten oder überhaupt in der Stiftungsarbeit, immer so proaktiv sozusagen zu denken, was wollen wir haben und nicht, was haben wir nicht und was müssen wir tun. Sie wollten nochmal eingehen auf die ökologische Digitalisierung, Gemina Picht. Vielleicht können Sie uns darüber noch mal erzählen und das Große dafür, das dahinter steckt. Wofür steht denn das?
Ich mache das sehr gerne. Ich würde trotzdem noch einmal Ihre vorherige Frage gerne einmal aufgreifen, und zwar die Frage nach den Visionen. Und da ist Futur 2 schon sehr klar positioniert, oder ich würde sagen, Futur 2 hat sich eigentlich aus solch einem Gedanken gegründet, und zwar zu sagen, Moment mal, wir alle, die hier in diesem Raum sind, wissen, unsere momentane Gesellschaft ist so, wie sie momentan funktioniert, nicht nachhaltig. Wir sagen, wir haben zum Beispiel auch den Begriff der enkeltauglichen Gesellschaft, also dass man wieder in einen generationenübergreifenden Dialog kommt. Und wenn ich bin noch nicht so alt, aber seitdem ich denken kann, ist eigentlich mir bewusst, so wie wir momentan leben, so wie wir momentan wirtschaften, sowohl auf Deutschland bezogen als auch auf Europa bezogen, als auch weltweit bezogen, kann es eigentlich nicht wieder weitergehen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wie geht es denn dann weiter? Und das ist, glaube ich, so die Frage, mit der ich zumindest super stark sozialisiert wurde. Und Harald Welzer und unter anderem Dana Giesecke, unsere Geschäftsführerin, haben sich die Frage 2012 gestellt, als die Stiftung gegründet wurde, und haben realisiert, okay, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und wir reden mit Individuen, wie wir alle Individuen sind, dann ist es eigentlich meistens so, dass alle sagen, boah, es wäre richtig cool, wenn es anders wäre. Nur alle anderen machen es auch nicht anders, deswegen weiß ich auch nicht richtig, wie ich es tun soll. Und da haben sie eingehakt und gesagt, Moment mal, es gibt doch Leute, die fangen an, Dinge anders zu machen. Die fangen an, in kleinen Initiativen zu überlegen, wie können wir anders wirtschaften, wie können wir anders konsumieren, wann müssen wir konsumieren, wann müssen wir auch nicht konsumieren, was sind auch Güter, die nicht Konsumgüter sein sollten. Und diese Geschichten, das läuft bei Futur 2 unter den Geschichten des Gelingens, wurden gesammelt. Und das finde ich immer noch, also es gibt 3 Bücher inzwischen, die heißen die Zukunftsalmanache, und das sind 2, glaube ich, wertvolle Dinge, die damit passieren, nämlich einmal, dass Menschen das Gefühl haben, krass, da sind andere Menschen und die machen sich auf den Weg, das heißt, man hat eine Vorbildsfunktion, und das zweite ist, dass man sich selber wieder selbst vergewissert, weil es gibt ja nichts Ätzenderes auf der Welt als das Gefühl, dass man alleine kämpft und dass kein anderer irgendwie mit einem etwas versucht, anders zu gestalten. Und ja, das ist zum Beispiel jetzt eine konkrete Sache bei Futur 2 in einem Projekt, wie wir, oder das war noch vor meiner Zeit, dass das angefangen hat, aber wo Vorbilder gesucht wurden für eine andere, moderne, für eine sozioökologische Transformation. Also das sind ja so die Schlagworte, die dann relativ schnell fallen. Jetzt zu Ihrer Frage. Und zwar, der Rat für digitale Ökologie stellt sich eigentlich die Frage, welche Gesellschaft werden wir gewesen sein, nur unter dem Aspekt, welche digitale Gesellschaft werden wir gewesen sein. Und da ist die Grundidee, das, was momentan passiert mit Gesellschaften, ist A, noch totales Wirrwarr für viele Beteiligten in der Gesellschaft. Also muss es Menschen geben, die sagen, wir nehmen uns dem an, und die Grundidee ist, das kann nicht mehr aus den einzelnen Fachdisziplinen passieren. Das heißt, der Rat für digitale Ökologie, das sind ExpertInnen aus verschiedenen Branchen der Gesellschaft, sage ich mal jetzt so, die sich verschiedene Themenkomplexe angucken und ein Gefühl dafür entwickeln, was passiert hier eigentlich gerade gesellschaftsübergreifend. Und das merke ich jetzt, also im Vorfeld zu diesem Podium habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, was ist eigentlich die Zukunft von Stiftungen auch im Hinblick auf Digitalisierung? Und da habe ich gemerkt, boah, wir sind in einem Feld, wo große Unternehmen sehr klare Überlegungen haben, wo eine Gesellschaft hingehen könnte und die Produkte auf den Markt bringen, die wir alle sehr viel benutzen. Das heißt, die Kurzform, die haben Interessen. Wir haben staatliche AkteurInnen, die bestimmte Interessen haben, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Und dann fehlt sozusagen, und das ist jetzt ein bisschen radikal ausgedrückt, weil es gibt wahnsinnig gute Initiativen und auch Stiftungen, wie zum Beispiel die Stiftung Neue Verantwortung, aber ich würde sagen, das reicht noch nicht, dass Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft sagen, Moment mal, was passiert hier gerade mit uns als Individuum, aber auch gesellschaftlich, wenn wir über Digitalisierung sprechen und da zu einem Verständnis A und B zu Botschaften zu kommen, was im Hinblick auf ein gesellschaftliches Gemeinwohl gewollt und auch nicht gewollt ist. Ja, also zum Beispiel, wenn wir über das Sammeln von Daten, kommerziellen Daten sprechen, dann, also jetzt als ein Beispiel, dann gibt es, sehr überspitzt jetzt gesagt, aber Unternehmen, die sagen, je mehr Daten, desto besser. Auch Staaten, da möchte ich das nicht so radikal sagen, aber haben ein Interesse am Datensammeln, zumindest an bestimmten Daten. Und es kann sein, auf individueller Ebene oder auf gesellschaftlicher Ebene, dass das halt, also man kann ja die Frage stellen, was passiert in der Gesellschaft, wenn wir immer mehr und mehr verdatet sind, wenn wir immer mehr... Genau, ja. Ja, unter, zum Beispiel, ja. Ja.
Gut, herzlichen Dank. Ich mache das jetzt mal ohne Mikrofon, das macht es irgendwie doch ein bisschen direkter, ist okay. Felix Eulenburg. Gleich dazu.
Naja, zur Frage der Daten, um das auf Stiftungen zurückzuführen und vielleicht anschaulich zu machen, wie kreativ wir mit der Figur Stiftung umgehen können, wie viel da drin steckt für uns als Gesellschaft. Ich habe im Frühjahr im Handelsblatt mal einen Diskussionsimpuls geschrieben, dass wir eine Stiftung für unsere Daten brauchen. Denn wenn es stimmt, dass die Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, bei aller Schiefe dieser Analogie aus dem fossilen Zeitalter sind wir mit sozusagen enormen Lasten, aber eben auch mit so großen Stiftungen hervorgegangen. Wie ist das eigentlich im Datenzeitalter? Also wenn wir uns überlegen, was ist die Eigentumslösung für private Nutzerdaten, aus denen wiederum Gewinne geschöpft werden. Wie können wir dafür sorgen, dass dieser Wohlstand einem guten Zweck dient? Dann kann man sich natürlich, genauso wie in vielen, vielen anderen Punkten, die Frage stellen, könnten sowieso etwas nicht in eine Stiftung überführen, könnte die Stiftung nicht einen solchen Schatz bewirtschaften? So wie Stiftungen eben in unserer Gesellschaft viel mehr Schätze bewirtschaften. Nicht nur Geld, wir jetzt erfahren eben in der Nullzinsphase, Geld ist sozusagen weniger wertvoll als früher, weil es nicht mehr automatisch Geld produziert. Was stecken wir eigentlich hinein in Stiftungen? Stecken wir zum Beispiel ein Kulturzentrum hinein und können es bewirtschaften? Ist das eine Art und Weise, Kapital an die Arbeit zu bringen, möglicherweise produktiver, als wir das in den vergangenen Jahrzehnten stellenweise getan haben? Heute Morgen war eine junge Gründerin bei mir, die zur Familie einer 700 Jahre alten Mühle gehört, die mittlerweile ein florierendes Bio-Unternehmen ist, und die überlegen sich, das jetzt in Stiftungshand zu geben, um es eben dauerhaft an einen Zweck zu binden. Und ich glaube, wir müssen diesen Wechsel machen, sozusagen für Stiftungen zu verstehen. Eine Stiftung ist sozusagen nicht ein Fördergeldautomat, sondern eine Stiftung ist eine Eigentums- und Wirtschaftslösung für ganz, ganz viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Und dann steht sie auch in der Mitte der Gesellschaft.
Lassen Sie mich da nochmal einhaken. Wie genau berät und unterstützt der Bundesverband denn dann solche AkteurInnen, die zu Ihnen kommen und sagen, wir möchten gerne uns zukünftig aufstellen? Wo gehen Sie denn da genau ran? An welche Themenbereiche?
Ja, also heute Morgen haben Sie zum Beispiel eine Rechtsberatung von uns bekommen. Nicht von mir, zum Glück. Ich bin kein Jurist, man sollte mir nichts glauben. Aber von unserem Justiziariat, die haben konkret beschrieben, wie geht das eigentlich? Aber wir machen bei unseren zig Veranstaltungen oder 100 Veranstaltungen pro Jahr, organisieren wir einen Austausch. Sie können, wir werden jetzt eine Initiative starten, Stiftungen.digital, um auch für kleine Organisationen die ganz alltäglichen Fragen nach der Bewältigung des digitalen Wandels von der Datenschutzgrundverordnung bis hin zur Cybersicherheit zur Verfügung zu stellen. Aber das Wesentliche ist, dass wir gar nicht nur selber die Lösung bieten, sondern eben auch mit den anderen Lösungen im Ökosystem vernetzen. Die Weber Bank sitzt hier und andere eben auch, die Antworten auf Fragen haben, die sich alle stellen. Und man kann sich eben in so einer großen Szene von 20.000 Stiftungen nicht ohne eine Plattform, die das alles vernetzt und organisiert bewegen. Das versuchen wir zu leisten. Und dann ab und zu auch mal ein Stück unbequem zu sein, um in so einer Diskussion wie über die Grundsätze guter Stiftungspraxis auch sozusagen ab und zu mal aus der Komfortzone der eigenen Mitglieder herauszutreten.
Ja, über diesen Aufruf von Johanna Meyer, eben mutiger agieren, nicht zu konform zu sein als Stiftung, müssen wir unbedingt auch noch sprechen, was das eigentlich heißt, würde ich gerne wissen. Aber vorher lassen Sie uns ein bisschen über den Austausch, weil Sie gerade das Netzwerken angesprochen haben. Klar, was Sie als Bundesverband natürlich bieten, die Plattform, das Netzwerk auch sozusagen zu überschauen. Wie sieht das für die einzelne Stiftung aus, für die Veolia-Stiftung zum Beispiel? Sicke Freudenthal, der Vernetzungsgedanke, wie wichtig ist denn der, um auch sich neu zu justieren, um zu schauen, was machen die anderen, wie machen es die anderen oder kann man auch hier gemeinsam etwas zukünftig gestalten?
Also ich meine, das ist für die Stiftungen in der DNA verankert. Dieses Kooperieren gehört zu ihrem Handwerkszeug. Einerseits mit ihren Förderpartnern zu kooperieren, mit anderen Akteuren in der Gesellschaft, wie gesagt Wissenschaft, Unternehmen, aber eben auch unter den Stiftungen. Dafür bietet tatsächlich der Bundesverband einen wunderbaren Rahmen. Ich leite seit Frühjahr dieses Jahres den Arbeitskreis Umweltstiftungen. Und da hat beispielsweise gerade die Herbsttagung der Umweltstiftung die klassischen Umweltstiftungen und die waldbaubetreibenden Stiftungen zusammengeführt. Dieses Thema Wald ist ja auch was gerade gesellschaftlich ganz hoch auf der Agenda steht, auch als ein Hoffnungsprojekt sozusagen für zur Lösung aller möglichen Themen. Und tatsächlich widerspiegelt sich in diesem Begriff Wald, also in diesem Gegenstand Wald, natürlich auch ganz viele Anforderungen, gesellschaftliche Anforderungen, beispielsweise eben Wald als Stiftungskapital, ja, als Anlagemöglichkeit, langfristig auch Mittel zur Erfüllung von Stiftungszwecken zu erwirtschaften. Andererseits eben auch Erwartungen, Biodiversität zu bewahren, Klimaschutz zu gewährleisten oder eben auch den Wunsch, da Erholung zu finden. Also viele, viele Anforderungen und wie das gelingen kann, gilt es natürlich auszuhandeln. Unter Stiftungen, aber auch im Dialog mit anderen Akteuren. Und ist eine bleibende, dauernde Herausforderung für dieses und für andere Umweltthemen beispielsweise und für andere Themen.
Nun passiert ja ganz viel parallel. Sie dürfen auch im Übrigen, es muss jetzt nicht immer der Reihe nachgehen, Sie dürfen sich auch ins Wort fallen. So ein bisschen, ich war gerade in Italien, also da versteht man in der Talkshow gar nichts, weil alle durcheinander reden. Ganz so muss es nicht sein, aber Sie dürfen ruhig. Ist ja auch so, na mal sehen. Ganz so muss es ja nicht sein. Weil Sie sagten, verschiedene AkteurInnen an verschiedenen Stellen und auch in verschiedenen Kreisen. Es passiert ja überall die Frage nach zukünftiger Transformation, ja, ob in der Wissenschaft oder eben in den Stiftungen, in der Bildung, in der Politik. Wie ist das Zusammengreifen mit der Politik? Wie sehr stehen Sie da im Austausch? Denn Stiftung braucht ja auch Rahmenbedingungen. Auch da gibt es ja ein gewisses Wechselspiel. Möchte dazu jemand etwas sagen aus der Runde? Vielleicht ein eher weiß nicht, heißes Thema oder nicht?
Also zu der Stiftungsrechtsreform habe ich ja schon was gesagt. Andere Dialoge, die uns gerade beschäftigen, sind ist das Gemeinnützigkeitsrecht. Viele haben vielleicht mitbekommen, dass es eine Unsicherheit gibt, auch ausgelöst durch das jüngste Attac-Urteil und die Aberkennung der Gemeinnützigkeit bei Campact. Sozusagen, wie viel politische Aktivität ist eigentlich im Rahmen der Gemeinnützigkeit erlaubt? Und wenn man auf der einen Seite, so wie Hans und andere das getan haben, fordert, dass sich Stiftungen verstärkt für die Demokratie einbringen müssen, dann muss man eben auch klar machen, wie für alle anderen gemeinnützigen Organisationen, wie weit dürfen sie das eigentlich? Wie weit darf das mit Tagespolitik zu tun haben? Da gibt es einen dringenden Klärungsbedarf jetzt und da spielen wir natürlich eine Rolle. Gleichzeitig denken wir über den Tag hinaus und überlegen jetzt zum Beispiel gerade in einem Projekt mit dem Bundespräsidialamt, welche neuen Anreize, Instrumente, welches neue Narrativ müsste man eigentlich für vermögende Menschen zum Stiften ins Land stellen, damit mehr private Vermögen sozusagen wieder in das Stiften hineinfinden. Also diese Interessenvertretung übrigens auch auf europäischer Ebene, das ist schon zentral und das macht der Bundesverband auch nicht alleine, sondern ich weiß nicht, wer von Ihnen sich möglicherweise die letzten Wochen an unserem Aufruf beteiligt hat, an Bundestagsabgeordnete zu schreiben zur Stiftungsrechtsreform. Das haben über 1000 Stiftungen gemacht und deshalb hat es jetzt auch geklappt. Also das ist Teamwork. Aber es wird eben komplexer, weil es eben auf europäischer, auf nationale, auf Landesebene passiert, auch mit einer Vielzahl von Ressorts. Und da sind die Unterschiede in die unterschiedlichen Interessen von unseren mittlerweile 4.500 Mitgliedern schon so, dass sie sagen, uns ganz gut auf Trab halten und sagen, der Verband müsste noch dies machen und das machen und das machen. Und das ist doch auch noch ein wichtiges Thema. Aber dieser Dialog mit der Politik ist natürlich auch dann gelingend, wenn man der Politik was anbieten kann. Also die Zusammenarbeit, ernsthafte Mittel und eben auch eine Stimme, die sonst kein anderer hat, nämlich sozusagen sich Freiräume zu nehmen. Zum Beispiel, wir haben letztes Jahr mit Ise Bosch eine LGBTQ-Förderin ausgezeichnet, Dinge zu tun, die damals, als sie damit angefangen hat, keine demokratische Mehrheit gehabt hätten und heute in der Mitte der Gesellschaft hoffentlich stehen.
Noch dazu?
Also Ise Bosch ist ein wunderbares Stichwort. Das ist, ich glaube, offiziell LGBT-fördernd und so weiter. Das habt ihr ausgezeichnet, alles super. Also meine Erfahrung, die machen eine klasse Arbeit. Aber das ist faktisch also eine sehr frauenorientierte Stiftungsgeschichte. Da fallen schon mal ganz viele Faktoren dessen, was LGBT eben auch ist, nämlich auch schwul und so weiter, raus. Ich will noch mal... Ich hatte mir eigentlich vorher komplett verboten zu jammern. Aber ich will Ihnen noch mal eine realistische Skizze, die geht ganz schnell. Also wenn man, und Futur 2 habe ich schon erwähnt, kenne ich sowieso, das kenne ich auch aus meiner Taz-Arbeit. Wer heute politisch, zivilgesellschaftlich etwas mit Öko machen will, im allerweitesten Sinne, also von der Naturschutzidee Jonathan Franzens bis zur Klimatransformation, eben Futur 2, hat damit immer im Grunde genommen 300 Millionen freie Lobbys, muss nur irgendwie besonders geschickt sein, man muss irgendwie reinpassen. Das ist so ein bisschen die Logik modischer Förderanträge, also im Hinblick entweder europäisch auf Erasmus oder wenn man jetzt so, wenn man jetzt zur Hans-Seidel-Stiftung will, sollte man besser nicht Willy Brandt für den nobelsten aller Politiker nach 45. So, man kennt doch die Logik, das ist die übliche Antragsprosa, die man beschäftigen muss. Im LGBT-Bereich gibt es tatsächlich ganz, ganz kleine, aber das kann man irgendwie kaum zitieren, Fortschritte im schwulen Bereich. Im Trans-Bereich ist es null. Dann gibt es gewisse Fortschritte, Ise Bosch haben Sie schon genannt, im lesbischen Bereich. Aber ansonsten ist das dieser gesamte Bereich, den wir repräsentieren, Queeres Kulturhaus, LGBT, da dürfen wir aktuell, man muss sich wundern, wir können auf Erbschaften, wir können auf Vorlässe im materiellen Sinne nicht vertrauen. Das haben viele von uns gedacht, noch so vor 10, 15 Jahren. Naja, es wird doch wohl Schwule und Lesben geben, die richtig viel Kohle gemacht haben und irgendwann, die sind doch alle so geschunden worden von ihren Familien. Das sind Parias der Familie. Also ehrlich gesagt, wenn ich das privat sagen darf, ja, hätte ich sehr viel Geld, würde meine Familie, meine Blutsfamilie davon gar nicht sehen. Interessanterweise ist es nur so, dass die schwulen Männer und auch lesbischen Frauen, die sehr viel Geld ansparen konnten, vielleicht sogar Vermögen, dass die das interessanterweise in ihren schindenden Kontexten namens Herkunftsfamilie lassen. Dass es irgendwas sie hindert, zu sagen, die können mich mal kreuzweise und ich gebe es jetzt in NGO-Zwecke, weil da klemmert mein Name mehr vor mich hin. So wie in den USA, dann heißen irgendwie 3 Bänke oder 2 Säle oder so. Wie das im Übrigen auch traditionell ja am prominentesten auch durch jüdische Erbschaften wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das ist leider, und das ist für uns ein bitterer Befund, das ist im LGBT-Bereich in dieser Weise nicht zu erwarten. Also da könnte ich jetzt sofort sagen, da hängen ja 3 Forschungsarbeiten dran. Also warum Schwule und Lesben, warum sind die eigentlich so nach wie vor so schwer zu versklaven? Oder warum ist es so leicht für sie, sich da nicht aus der Ordnung freizugeben? Das sind unsere Startbedingungen. Ansonsten würde ich sagen, das, was Queeres Kulturhaus ist, ist für jeden anderen Gedanken natürlich offen. Aber wir sind eben auch eine, wie soll man sagen, eine ambivalente Bewegung. Wenn wir quer sagen, wollen wir zugleich die schlimmen Worte schwul und lesbisch nicht meiden. Das ist ja auch eine Mode, dass man plötzlich diese Schmutzvokabeln so ungerne äußert. Wir sagen queer, weil es eben den gesamten Bereich summarisch umfasst. Aber wir sagen auch ganz klar, wir stehen für eine libertäre oder liberale Auffassung von Gesellschaft und wollen auch aus unserer Perspektive sagen, was unser Beitrag zu dem ist, was eine offene, was eine gute Gesellschaft ist. Mühselige Arbeit.
Wenn wir jetzt schon beim Jammern oder beim Mühseligen sind, dann würde ich doch gerne noch mal hören, Felix Oldenburg, der Deutsche Stiftungstag hat ja auch in diesem Jahr wieder stattgefunden, im Sommer war es. Da wurde auch Zukunftsfähigkeit debattiert. Wo haben sich denn da die Mühseligkeiten und Knackpunkte gezeigt in den Diskussionen?
Sie sind ja sehr gut informiert, glaube ich. Also die, die jetzt schmunzeln, wissen, was hinter der Frage möglicherweise steckt. Wir hatten eine Auseinandersetzung um diese Grundsätze guter Stiftungspraxis, weil wir, das ist eine Selbstregulierung, die freiwillig ist. Also man könnte sagen, pff, ist doch egal, nicht? Aber es ist eben nicht ganz egal, weil es jeder Stiftung eine Art Argumentationsleitfaden gibt, zu sagen, was ist denn eigentlich State of the Art? Was wäre denn gute Stiftungspraxis? Woran orientieren sich die anderen? Und bisher war das, sagen, das war sagen, über 10 Jahre, eine Liste von wichtigen Regeln dazu, wie führt man eigentlich ein Amt richtig aus? Ja, das ist ein ganz entscheidend für das Stiftungswesen. Das hat auch was mit der treuhänderischen Verantwortung zu tun, auch mit Transparenz und so weiter. Genau, das war die operative Ebene. So, und jetzt wir haben den Stiftungstag zum Thema Demokratie gemacht, weil wir sehen, es gibt eben vielfältige Herausforderungen für die Demokratie und Stiftungen können sich da können und müssen sich da verorten. Ist ja vielfach angeklungen, auch ausgelöst mit durch die Erfahrung mit den Open Society Foundations und anderen, die wir sehr eng erlebt haben. Da müssen wir was machen. Aber wenn wir da was machen wollen auf eine glaubwürdige Art und Weise, dann müssen wir auch nach innen gucken und den Erwartungen der Gesellschaft entsprechen. Zum Beispiel in der Handhabung von Gender-Fragen. Oder in Bezug auf die wesentlichen Festlegungen des Grundgesetzes, die Nichtbenachteiligung von Personengruppen und so weiter. Das ist zentral. Wir müssen auch eine internationale Verantwortung übernehmen. Und plötzlich stehen da lauter Sachen drin, gegen denen sich die individuelle Stiftung misst, aus dem Erleben, ach, ich bin doch ein Ehrenamtlicher, ich habe jetzt gerade auch ich habe alle möglichen Zwänge und jetzt wird von mir noch mehr verlangt. Jetzt muss ich mich plötzlich gesellschaftspolitisch irgendwie verorten. Und das ist unbequem. Und deshalb haben wir da eine richtige Debatte gehabt. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die wir an vielen Orten unserer Gesellschaft haben, wo auf uns eben mehr zukommt. Ja, es reicht nicht mehr nur das eine zu tun, sondern wir sind durch unsere Zeit herausgefordert, Stellung zu beziehen zum Klimawandel, zu den Herausforderungen für die Demokratie und die Latte für uns und unsere eigene Arbeit eben ein Stück höher zu legen.
Ja, und vor allem auch das strukturell selbst zu erfüllen, was man da einfordert. Ne? Also sich auch meinetwegen divers aufzustellen. Wir haben Antidiskriminierungsgesetz in Deutschland auf europäischer Ebene zum Beispiel und all diese Dinge, die Sie gerade auch schon so hier angedeutet haben. Kommen wir noch mal ein bisschen zu den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen und Visionen, die eben Sie haben. Ja, vielleicht können wir da erstmal Futur 2 befragen, eine gesamtgesellschaftliche Perspektive. Wenn Sie diese Geschichten des Gelingens erzählen, ich lese die immer sehr, sehr gerne. Es gibt ja Newsletter, die Flaschenpost von Ihrer Stiftung und da kann man die eben nachlesen und ist immer wieder tatsächlich beglückt, denn Geschichten erzählen des Gelingens ist ein ganz wichtiges Tool, das haben Sie ja schon benannt, Gemina Picht. Aber welche gesamtgesellschaftliche Vision steckt denn überhaupt dahinter und wie sehr haben Sie das Gefühl, wird auch das tatsächlich gehört, was Sie da tagtäglich so betreiben?
Es gibt in der Stiftung Futur 2 eine, also ich finde es eine schwierige Frage, aber ich versuche sie natürlich trotzdem zu beantworten. Es gibt eine Evolution eigentlich in der Stiftung und zwar hat die Stiftung mit den Geschichten des Gelingens angefangen und wir haben auch immer wieder wir kriegen das bis heute das Feedback, dass das total viel gibt den Menschen, die diese Geschichten kennen. Aber irgendwann hat sich die Stiftung selber gedacht, Moment mal, nur Individuen zu sammeln, die Dinge versuchen, im Hinblick auf eine nachhaltige Transformation anders zu machen, das reicht irgendwie nicht. Also es war dieses Gefühl von, es machen ganz, 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 ganz viele Individuen was und die sammeln wir jetzt auch. Aber was ist denn mit der nächsten Stufe darüber? Also was passiert, wenn wir über politische Rahmenbedingungen sprechen? Und da hat die Stiftung dann gemerkt, okay, da kommen wir halt irgendwie momentan mit unseren Geschichten des Gelingens nicht dran. Und dann ist ein zweites Projekt aufgesetzt worden in Kooperation mit der Taz. Das nennt sich Taz Futur 2. Das ist ein Magazin, was sich dezidiert genau diese Fragen stellt. Welche politischen Rahmenbedingungen und welche politischen Ideen brauchen wir denn für eine sozial-ökologische Transformation? Also brauchen wir, damit Gesellschaften nachhaltiger werden können. Ja, genau. Also das sieht man sozusagen schon mal stiftungsintern, wie da sich das verändert hat. Gesamtgesellschaftliche Vision ist ein schwieriges Spannungsfeld. Auf der einen Seite sagen wir ganz klar, wir müssen uns in eine Gesellschaft transformieren, die nach einer nachhaltigen Logik funktioniert. Egal, ob das jetzt das Wirtschaften ist, etc. Die Sachen, die ich schon gesagt habe, und gleichzeitig eine offene Gesellschaft verteidigen. Das heißt, einen Rahmen bieten, in dem verschiedene demokratische Stimmen gehört werden können. Und gleichzeitig, und das ist relativ neu, eine neue politische Entwicklung, sich ja auch ganz klar abzugrenzen und zu sagen, Moment mal, es gibt auch Dinge, die wir politisch nicht mehr so tolerieren und auch nicht diskutieren wollen, weil das gegen unser Verständnis einer demokratischen Gesellschaft ist und verstößt. Und warum ich da jetzt mit der Vision drüber rede, weil damit ist es natürlich nicht mehr gesamtgesellschaftlich, die Vision. Das ist ein Problem. Und trotzdem würde ich jetzt als Privatperson, aber ich vermute auch, dass das Futur 2 so sagen würde, immer sagen, dass das genau das Spannungsfeld und auch dieser Rahmen ist, in dem wir uns befinden. Dass wir eine Vision für einen riesengroßen Teil haben können, aber in dem Moment, wo es gegen demokratische Prinzipien verstößt, in dem es menschenfeindlich wird, in dem es menschenverachtend wird, geht das nicht mehr, die in der Vision zu integrieren zuerst mal. Momentan. Schwierig trotzdem.
Danke Ihnen fürs Aufmachen dieses Spannungsfelds. Vielleicht geht es ja doch, Jan Feddersen, oder? Sie haben gerade das Ganze so ein bisschen bezweifelt.
Ja, ich scheue mich so ein bisschen, das so auseinanderzuhalten. Wir oder jetzt auch Ihr Futur 2 mit irgendeinem Spezialanliegen oder wir. Und dann gibt es das Gesamtgesellschaftliche. Natürlich sind wir auch als Queere das Gesamtgesellschaftliche. Was denn sonst? Also wir stehen für das, was offene Gesellschaft heißt. Da muss man so ein bisschen den Kulturdünkel abziehen bei der ganzen Formel von einer offenen Gesellschaft. Weil da steckt ja nämlich auch drin, dass man immer denkt, so wir sind die Guten, wir sind die ewigen Top-Checker und wir haben das so durchblickt. Nein, ich weiß, ihr natürlich nicht. Und das darf man aber mit reflektieren. Also dass wir sagen zum Beispiel mit dem queeren Kulturhaus, es wäre so easy. Also wir so die hochgebrezelte Formel ist, wir knüpfen an das an, was die Nazis am 30. Januar 1933 planiert haben, zerstört haben. Weil alles, was danach mit der Bundesrepublik besser wurde, wurde im Übrigen erst ab 1969 besser. Weil der Nazi-Paragraph 175 bis dahin mit Absicht weiter existierte. Gott sei Dank hat es Helden wie Fritz Bauer gegeben, die sehr nachhaltig dafür gesorgt haben, dass dieser Paragraph unter anderem in Allianz mit Gustav Heinemann fallen konnte. Was wir jetzt, worauf ich hinaus will, ist, es kommt darauf an, dass man nicht unentwegt Sonderbereiche zuschreibt und sagt, oh, das ist jetzt hier so ein Frauending oder das ist jetzt hier so ein Homo-Querding oder das ist so ein Öko-Ding, sondern dass man das als ein Teil eines großen Konzertes, und zwar eines souveränen Konzertes, wahrnimmt, dass man ohne viel Paranoia oder Apokalypse glaube, oh, da ist die Rechte am Horizont, dass man einfach nur sagt, wir sind sowieso die Mehrheit. Und dann können wir doch mal irgendwie miteinander reden, was irgendwie alles auch durch Stiftungen als Impuls gesetzt werden kann. Also wo man miteinander ins Benehmen kommt, wie man ins Gespräch kommt. Aber wie erwähnt, ich mag dieses so, oh, wir repräsentieren da so einen Sonderbereich. Ich kann nur sagen, was wir machen. Da ist nach allem, was man weiß, sind die tragisch veranlagten Heterosexuellen genauso willkommen wie alle anderen auch. Also wir machen da, ja, ich habe doch alles, ich habe doch großes Verständnis für alle Schwierigen. Ich will darauf hinaus, das muss irgendwie viel weicher gedacht werden. Also das queeres Kulturhaus, das kann man jetzt in ganz vielen anderen, da gibt es auch eine Inklusionsinitiative, die ich aus Freiburg kenne, dass da gar nicht erst so diese Atmung spürbar wird oder verwirklicht sich eine Nische, sondern es ist ein Angebot einer gesellschaftlichen Differenzierung und das möchte allen gefallen und könnte allen gefallen. Darauf kommt es an.
Also die besonders tragisch Veranlagten, die mit der Demokratie gerade nicht ganz so auf Du und Du sind, die könnte man möglicherweise auch noch missionieren. Davon gehen sie aus. Das muss man aushalten, das macht Demokratie aus. Frau Freudenthal, von Ihnen haben wir lange nichts mehr gehört. Deswegen nochmal, wollen Sie direkt dazu noch was sagen? Ja, herzlich gern.
Na, mir ging so durch den Kopf, das eine ist ja sozusagen das Aushandeln zwischen den Stiftungsakteuren oder und der Gesellschaft sozusagen. Für uns gibt es vielleicht noch eine Besonderheit. Als Unternehmensstiftung ist man ja sozusagen, ist die nächste Umwelt ja das Unternehmen auch in gewisser Weise. Und auch da gibt es ja ganz interessante Wechselwirkungen sozusagen zwischen einem Unternehmen, das Mittel in die Hand einer gemeinnützigen Stiftung gibt, um bestimmte Zwecke zu erfüllen, noch dazu in ähnlichen Feldern, wie auch das Unternehmen tätig ist. Da gibt es natürlich auch hin und wieder ineinander reiben, ein sich gegenseitig befruchten, was ich einen sehr interessanten Prozess finde, also auch intern in diesem Kontext, unabhängig davon, von dem, was man in der Gesellschaft sozusagen damit Gutes bewirken kann.
Ich glaube, wir haben schon einiges einsammeln können in dieser ersten Runde und werden das dann nochmal fortsetzen. Zum einen in den verschiedenen Labs. Sie haben gesehen, die finden hier in unterschiedlichen Räumlichkeiten statt und am besten Sie orientieren sich und fragen sich nochmal durch, wer in welchem Saal sein wird ab 14 Uhr. Und um 16 Uhr werden wir uns dann wieder hier treffen, um nochmal abschließend ein paar Fragen zu bündeln, die aufgeploppt sind. Erstmal herzlichen Dank, Jemina Picht. Danke, Felix Oldenburg. Vielen Dank, Silke Freudenthal und Jan Feddersen, für einen ersten Impuls. Ich hoffe, der hat Ihnen schon ein bisschen was mitgegeben, aber ich bin sicher, zu diskutieren gibt es genug. Bis später. Ich freue mich auf einen konstruktiven Nachmittag mit Ihnen. Applaus